Als nächste Thematik wenden wir uns der Onkologie zu. Und auch hier geht es um die Beschreibung eines Falles. Und ich freue mich, Frau Doktorin Tilly Egger begrüßen zu können. Frau Doktorin Egger ist, denke ich, vielen Menschen, die mit der Palliativmedizin, mit dem Palliativcare zu tun haben, ein Begriff. Und wenige, die in Palliativschulungen waren, werden an Frau Dr. Egger vorbeigekommen sein, denke ich. Und sie ist von ihrer Ausbildung her Fachärztin für Strahlentherapie und Onkologie, zugleich aber auch Psychotherapeutin und wie gesagt langjährig tätig in den verschiedensten Lehrgängen und Veranstaltungen in der Aus- und Weiterbildung der Psycho-Onkologie und des Palliativcare. Weiters ist sie Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Psycho-Onkologie und von Beginn an dabei in der Hospizbewegung als Gründungsmitglied und Treiberin vieler, vieler Themen der Hospizangelegenheiten in Österreich. Und ich freue mich sehr, Sie heute zum Vortrag begrüßen zu dürfen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Willkommen zu der späten Stunde. Danke für die einführenden Worte, also ein bisschen übertrieben. Aber wir können ein Licht machen, ich habe keine PowerPoint. Ich hätte auch gar nichts gegen das Licht, weil dann sehe ich sie und ich brauche sie. Wir haben heute so viel über Menschlichkeit gesprochen und wir brauchen uns gegenseitig, wie mehrmals gesagt wurde. Und ich freue mich mit Ihnen, eine Grenzsituation, die ich sehr intensiv erlebt habe, mit Ihnen zu teilen und vielleicht auch Ihnen auch noch zu sagen, wieso ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe und eventuell in der Diskussion, was so mein Anliegen für die Zukunft ist. Onkologie ist ja nicht gerade eines der wunderbar beleumerten Krankheiten. Und nach wie vor gilt ja Krebs als eher Schuld- und Schamkrankheit und Herzinfarkt Krankheit durch Leistung. Das können wir drehen, wie wir wollen. In der Bevölkerung ist das ganz groß vorhanden. Und das gilt es auch immer wieder auf einer Onkologie. Und wenn wir mit Menschen und Angehörigen, die an Krebs erkrankt sind, zu tun haben, dass wir uns da immer wieder überlegen, welche Mythen stehen hinter diesem Wort Krebs. Und da sind wir alle aufgefordert, alle wurscht welcher Provenienz wir kommen, diese Mythen zu verändern. Denn sie dienen, wenn wir krank sind, aber schon überhaupt nicht, sondern sind strafverschärfend. Und einer dieser Mythen ist natürlich, dass alles machbar sein muss. Und wir haben ja in der Onkologie zunehmend kaum mehr therapeutische Grenzen, weil jeden Tag irgendein neues Medikament zutage tritt. Und das macht auch dann, natürlich haben wir auch, wir Mediziner sind ja nicht unbeteiligt an den Mythen, schon von unserer Sprache her. Und das macht natürlich für den Verlauf, der Beginn in der Begegnung mit Menschen, die an Krebs erkrankt sind, darf man nicht unterschätzen, wie mythisch die ersten Worte sind. Wir heilen, wir schaffen alles. Wenn Sie nur die Chemo machen, dann werden Sie ganz gesund. Das sind Mythen zum Teil, das kann zutreffen, aber in manchen Fällen trifft es nicht zu. Und das alles, was so am Beginn, und wenn das nicht wirkt, dann haben wir was Nächstes. Und wenn das nicht wirkt, dann haben wir wieder was Nächstes. Und ich habe es erlebt in der Strahlentherapie, wenn Menschen vor mir gesessen sind, ich habe sie wunderbar operiert, aber gehen Sie noch ein bisschen bestrahlen. Man geht nicht ein bisschen bestrahlen. Das hat nichts mit ein bisschen zu tun. Das ist eine sehr wichtige, gute Therapie und dauert auch in seiner Länge. Denn Menschen sind sehr enttäuscht, wenn sie kommen und ein bisschen sich einstellen. Und ein bisschen ist, was ich so gefragt habe, 1 bis 3 Tage ist so ein bisschen. Eine kurative Strahlentherapie dauert circa 7 Wochen täglich. Und das ist kein bisschen. Und in unserem Kopf entsteht dann, hat der Chirurg gelogen, bin ich doch Kränker? Alle Angehörigen kommen und sagen, bist du doch Kränker? Oder sie können sich anhören, dafür, dass du bestrahlt wirst, schaust eh noch gut aus. Denn Strahlen hat nicht gerade den größten Leumund. Oder die ist nicht gerade die ehrenvollste medizinische Tätigkeit. Ein Kollege hat zu mir gesagt, also dafür, dass du Strahlen, du warst ja nicht so schlecht im Studium. Wieso bist denn du Strahlentherapeutin geworden? Aber dafür bist du eigentlich noch recht lustig. Und in diesen drei Sätzen hat er sein gesamtes Denkmodell und ein Denkmodell, das ich von ganz vielen Leuten höre, dargebracht. Und dieses Denkmodell, wenn schon die Mediziner so, also die sich mit Onkologie beschäftigen, dann erst, wie geht es Menschen, die erkrankt sind und deren Angehörigen. Und ich möchte Ihnen den Fall von einem Herrn, oder ich hatte Nachtdienst, wir haben zwei Stationen, ich kannte, die Schwester hat mich gerufen, ist ein Ehepaar, circa 55 Jahre alt, sie ist krank und der Mann ist schon dreimal an der Schwesterntüre gewesen und hat gesagt, er will unbedingt sofort einen Arzt haben und warum kommt denn keiner, also bin ich endlich hin, es war Nachmittag, und einiges zu tun. Und dann habe ich im Schwesternzimmer, und das ist mir so wichtig, dass wir so auch alle miteinander genau hören, welche Vormeldungen kriegt man. Und ich war allen Schwestern so unendlich dankbar für die Vormeldungen, weil das sind so hochkomplexe, wunderbare Wahrnehmungsschilderungen, die einen, die mich vielleicht auch prägen oder mich auch warnen, aber auf alle Fälle waren sie immer hilfreich. Und die Vorinformation war, dass die Dame seit 10 Jahren auf dieser Station, seit 10 Tagen auf dieser Station liegt, metastasiertes Mammakarzinom mit Lungenmetastasen, einer peritonealen Aussaat mit einem Lungenerguss und bestrahlt wurde sie wegen Schmerzen von den Knochenmetastasen. Also eine multimorbide Situation, circa 55 Jahre alt und die Schwestern haben dann gesagt, sie ist ja ganz nett, aber er ist furchtbar. Und dann wusste ich sonst gar nichts von ihm. Man geht ja dann schon ins Zimmer hinein, jetzt schaue ich mir den Furchtbaren an. Und ich war auch so geneigt, mich auf ihn zu konzentrieren. Wir reden immer, der Patient ist das Wichtigste. Das bezweifle ich. Und in dem Fall, glaube ich, war es auch ganz gut. Für mich war mal, weil er wurde mir ja von den Schwestern präsentiert, habe ich mir mal ihn angeschaut. Und er ist im Zimmer auf und ab marschiert, sehr, so wie der Panther vom Rilke ist einmal vorgekommen. Vielleicht kennen Sie so. Hat nicht auf seine Frau geschaut, sondern war sehr ungeduldig und hat mich auch gleich, wieso kommen Sie so spät und wieso kommen Sie und nicht der Herr Professor? Ich muss dazu sagen, er war Klassepatient, das macht es natürlich anders. Und macht auch bei mir etwas. Und dann denke ich mir, soll ich da jetzt einsteigen drauf? Und man dachte, na, das ist mir eigentlich wurscht. Er hat ja völlig recht. Er erwartet sich als Manager und Klassepatient, dass der Herr Professor kommt und nicht irgendein Unterläufer. Also von seiner Position, auch wenn ich Oberarzt war, aber trotzdem bin ich in seinen Augen ein Unterläufer. Und sagt mir dann, das haben mir die Schwestern noch gesagt, der glaubt, nur weil er Manager ist, kann er sich da aufblustern. Und dann war ich ihnen so dankbar für den Manager, weil dann habe ich mir gedacht, da ist ein Manager. Und plötzlich funktioniert alles, was er im Leben gelernt hat, managen, funktioniert nicht mehr. Er ist plötzlich in einer Situation und Krankenhaus, selbst wenn wir nicht Manager sind, Onkologien, kann sein, dass sie uns zu kleineren Menschen machen. Warten in einer Onkologie, auf einer Onkologie sein, macht was mit uns. Außerdem für einen Manager in einem Krankenhaus auch so diese Veränderung, die mit uns vorgeht, von einem Manager zu einem Bitte- und Dankesager werden, ist ja eine hohe Leistung. Und der war er in dem Augenblick nicht mächtig. Und er hat auch völlig recht gehabt, das ist auch schwer. Denn wir fordern im Krankenhaus, wir werden wirklich zu Bitte und Dank. Außerdem, was noch dazu kommt, Krankenhaus bedeutet auch, dass er mit Menschen zu tun haben muss und reden muss, mit denen er normalerweise im Leben nie geredet hat. Wenn ich den am Empfang treffe, schaut er über mich hinweg. Das ist mir völlig klar. Das heißt, es hat mir geholfen zu wissen, das ist ein Mensch, der dieser Machbarkeitsideologie völlig verfallen ist. Und die Onkologie verstärkt die Machbarkeits-Dinge, besonders was er mir dann gesagt hat, ich war bei dem Professor und ich war bei dem Professor und alle haben mir versprochen, meine Frau wird gesund. Das sind gefährliche Illusionen, die wir verbreiten. Nur weil wir zu feig sind, eventuell klar zu reden. Und das ist gar nicht so selten. Ich war dann sehr geneigt, mich, und er wollte, das war sein Anliegen an mich, weil ich mir gedacht habe, was will er eigentlich von mir? Er möchte Stand der Bede einen CD haben. Seine Frau hat schon seit 3 Tagen eine massive Atemnot vom Guss. Der Guss war gekämmert, der letzte CD, der war vor 3 Tagen, der hat eigentlich ergeben, dass es kaum zu punktieren ist. Die Atemnot hat zugenommen und er wollte von mir, Stand der Bede, einen Akut-CD. Ich habe mir gedacht, das bringt nichts. War aber mein Denken, habe es auch geäußert, habe auch nicht gesagt, das bringt nichts, sondern habe gesagt, Sie kennen so Erklärungen, die man dann abgibt, um nicht so als ganz Armutsgeld dazustehen. Und dann sagt er, er will den CD haben und er will, und wenn nicht sofort, und wenn, dann soll ich den Professor kommen lassen, er will den CD haben. Und wir haben uns da ein bisschen gematcht. Kennen Sie so Situationen, wo man sich, wer ist der Gescheitere? Und dann, ich weiß nicht mehr was, plötzlich habe ich meinen Blick von ihm abgewandt und habe seine Frau im Bett liegen gesehen und habe sie gesehen, sie war voll da und habe ihre Verzweiflung im Gesicht gesehen. Ihre Verzweiflung aus einem System heraus, ihre Verzweiflung und ihre Augen, zumindest war das, was ich aufgefangen habe, bitte geben Sie nach. Das war so ein Paar, wo er in unendlicher Sorge ist, wenn ich nicht alles mache, dann stirbt meine Frau. Und plötzlich war mir klar, der CD war für ihn, wenn ich den nicht mache, dann stirbt meine Frau. Das war so seine Angstabwehr, könnte man psychologisch sagen, an dem er sich festgehalten hat. Er muss alles machen. Und er hat dann auch gesagt, er muss sich um alles kümmern. Und ich kenne so Paare aus der Familienberatung, wo der Mann alles sagt und die Frau nachgibt. Vielleicht kennen Sie auch ein paar solcher Paare. Die gibt es einfach. Und wir müssen sehr achtsam im Krankenhaus mit solchen Systemen umgehen, weil dieses System hat seit 25 Jahren bestanden und das kann ich jetzt nicht durch Besserwisserei stören und auch nicht auf die Autonomie der Patientin pochen. Und das habe ich erlebt bei vielen kranken Menschen, dass sie sehr ängstlich sind, und wirklich Sorge haben, wenn ich jetzt nicht ganz brav bin und meinen Mann, der sich um alles kümmert, auch noch bewundere und zu allem Ja sagt, dann kriege oder auch zu Freunden, dann heißt es, du gibst dich auf, du tust gar nicht mit, ich mache alles und du tust gar nichts. Und sie wollte sich ihr den Wünschen des Mannes fügen und weibliche Solidarität habe ich mich auch den Wünschen des Mannes gefügt. Und habe dann mir gedacht, okay, gut. Dann kam die Schwester auch herein und dann haben wir die Hausaufsicht und haben alles organisiert und einen Akut-CT. Wenn es jemanden bei uns im Pavillonsystem im Krankenhaus Leins, wenn es da jemandem schlecht geht, dann muss der Doktor mitfahren. Und es ging ihr sehr schlecht. Also ich mag das Wort schlecht gehen nicht, aber sie war sehr krank. Und dann ich war sehr froh, dass ich mitfahren kann, weil natürlich kenne ich ja auch meine Lieblingskollegen im Röntgen, die dann kommen und sagen, was tut's denn ihr? Wen karrt ihr denn daher? Was soll denn das? Siehst du denn nicht, dass die schon am Ende ist? Vielleicht kennen sie so Aussagen. Und ich wollte mich vor diesen Aussagen schützen, weil ich sie kenne, vielleicht auch selber getätigt habe. Und ebenso wollte ich auch die Frau B. schützen, dass sie diese abschätzigen Blicke kriegt. Bah, wer kommt denn da schon wieder? So dieses Augenrollen, dieses entwertende Ausgrenzen, das wir alle ganz gut können. Maria, so jemand. Und wenn man da mit dem weißen Mantel mitkommt, dann ist es ein bisschen weniger, bin ich drauf gekommen. Und dann am Wege hinunter drückt mir plötzlich, ich bin neben ihr so mit dem Wagerl und mit dem Auto gefahren und sie nimmt plötzlich meine Hand, schaut mich an und sagt, ich danke Ihnen, dass Sie nachgegeben haben. Mir ist alles, ach, ihr müsst so geniert für den Kampf vorher, dass man so lange braucht, bis man auf was kommt. Und dann also war natürlich mein Herz offen für sie. Und dann habe ich sie begleitet, auch da bis zum CT und nachher auch wieder zurück. Und sie hat dann auch sehr ruhig geatmet. Diese Unruhe war weg und sie konnte ruhig atmen. Der CT ist auch gut verlaufen. Hat aber ergeben, dass der Guss auch im Bauchraum sehr zugenommen hatte, sodass die Atemnot auch erklärlich war und sich nicht gebessert hat. Und dann sind wir zurückgefahren. Und ich sehe sie noch und wir waren uns nahe, gar nicht viel geredet. Und dann vom Auto heraus sind circa 10 Meter, bis man im Pavillon hineinkommt. Und sie ist auf der Trage gelegen, auf dem Wagerl gefahren und hat gesagt, einen Moment. Und hat in den Himmel geschaut und sie wollte den Himmel sehen. Sie war, nachdem ich dann nachgeforscht habe, war sie 4 Monate nur in Zimmern. Hat nie einen Himmel gesehen. Ist immer nur irgendwo behandelt worden. Und dann hat sie den Himmel angeschaut, hat Gott sei Dank gesagt, ich höre sie noch, und ist gestorben. Dann bin ich etwas da gestanden und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, Herzalarm, no go. Was ja Legeartis wäre. In so einer Machbarkeitsfantasie gehört der Herzalarm her. Dann habe ich gedacht, bis der kommt, dauert es auch eine Viertelstunde. Intensivstation ist voll, die nehmen nie so jemanden, der so schlecht ist. Und dann habe ich gedacht, die Träger waren sehr nett. Die haben das so ein bisschen abgegrenzt mitgekriegt. Und dann habe ich gesagt, bitte können wir hinauffahren, der Dame geht es jetzt ein bisschen schlechter. Und dann sind sie auch hinaufgefahren, wir haben sie ins Bett gelegt und habe die Stationsschwester geholt. Der Mann war gerade nicht im Zimmer. So konnte ich mich auch ein bisschen sammeln. Und dann ist er gekommen und dann habe ich auch sehr versucht, ihm zu sagen, dass das für seine Frau ein ganz schönes Sterben war. Mit dem Blick in den Himmel und mit dem Spruch von Gott sei Dank. Und dann habe ich mir gedacht, wie mutig diese Frau ist. Und wir alle brauchen ganz viel Mut zum Sterben. Das ist kein Scheitern. Wir brauchen, ich denke, wir alle werden diesen Weg gehen, wenn wir noch so sehr Machbarkeitsfantasien haben. Und wir werden alle den Mut brauchen. Und was mir irgendwie gefallen hat, so unter freiem Himmel, sie ist als Mensch gestorben und nicht als Patient. Und ich wünsche mir auch, als Mensch zu sterben und nicht als Patient. Wir kommen in der Onkologie aus dieser Identifikation des Patienten. Das ist ein Menschenrecht, das verloren geht. Wir sterben als Patienten und nicht als Menschen. Also ich will als Mensch sterben. Und dadurch, dass sie im Freiraum war, nicht auf der Station, habe ich das Gefühl, sie ist als Mensch gestorben. Und das war vielleicht so eine der Dinge, die mich gefreut haben. Was mir da auch noch, die Nachgeschichte mit dem Mann war natürlich nicht ganz so einfach, aber was ich bemerkt habe, und das war für mich, es war so, und vielleicht kennen Sie das, wenn so ein großer Druck abfällt, dann sind wir so hin und her gerissen zwischen, darf ich jetzt traurig sein, darf ich froh sein? Und ich denke gerade, Angehörige sind manchmal sehr froh, wenn der Betroffene gestorben ist. Nicht, dass der Betroffene gestorben ist, sondern dass diese dichte Situation aufhört. Und er war dann auch so hin und her gerissen, darf er jetzt da, wie darf er reagieren? Und dann habe ich gesagt, das ist natürlich, es ist sehr traurig, dass Ihre Frau, das ist jetzt auch für Sie so schwer, Sie haben so viel für Ihre Frau getan. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wissen Sie, ich habe ja alles gemacht, habe ja alles gemacht. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, wie es jetzt daheim ist, wenn es so leer ist. Und ich denke, das war so seine Angst, sie als einfach dazugehörig zu verlieren. Gar nicht wegen Tun und Machen. Er ist dann auch sehr traurig geworden, was ich ihm hoch anrechne, dieser unendliche Mut, vor mir zu weinen. Das ist ja, wir gehen ja so grauslich mit Tränen um. Wir lernen von klein weg, dass Tränen ein No-Go ist. Auf Onkologien darf auch nur kurzfristig geweint werden, weil der Psychiater lauert schon hinterm nächsten Eck. Und daher glaube ich, dass es unendlich mutig ist und auch eine hohe Beziehungsqualität hat, wenn sich jemand traut, noch dazu ein Manager, der sich vorher so groß, dann habe ich ihm gesagt, ich finde das wahnsinnig, das ist wirklich ein Geschenk, dass Sie da mir die Tränen schenken. Und dann hat er gesagt, ich verstehe das gar nicht, dass ich weine. Wir zweifeln so an dieser unendlichen, gottgeschenkten Qualität der Tränen. Wir nehmen es uns selber weg. Tränen sind heilsam. Und einer meiner Lieblingssprüche, den ich von einer Dame gelernt habe aus dem Waldviertel, war, und das ist mir so eingefallen bei ihm und ich habe es ihm danach gesagt, um die Situation ein bisschen zu verändern. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage Ihnen jetzt was, das habe ich gelernt von einer Dame aus dem Waldviertel, Tränen sind der Stuhlgang der Seele. Und beim Scheißen soll man sich nicht behindern lassen. Und manchmal hat man Durchfall.